Physikalische Soiree Nummer 258. Lothar Bodingbauer begrüßt euch. Wir haben Mitte, Ende Oktober 2025 und es geht jetzt in dieser zweiten Folge zum Glas, zum flachen Glas. Ja, wie immer um den Zauber flachen Glases. Aber aus, jetzt hätte ich gesagt, Fritz Idam, bauhistorischer Sicht, ästhetischer Sicht.
Auch kulturhistorischer Sicht.
Ja. Ich bin zu Gast bei Fritz Idam in Hallstatt. Danke für die Einladung.
Lothar, es freut mich sehr, dass du den weiten Weg zu mir auf dich genommen hast.
Und man muss das letzte Stück wie immer mit dem Schiff fahren. Das finde ich verblüffend.
Es ist ja ein schöner Zugang. Ich will jetzt ganz bewusst keine Werbung für Hallstatt
machen. Bleiben Sie weg, Hallstatt ist keine Reise wert. Ja. Wenn ich aber mit dem Zug von Wien, da fahre ich in der Früh los um 5 Uhr und dann steige ich in Adnang-Puchheim fahre in Gmunden vorbei und Bad Ischl und dann kommt man doch in Hallstatt an, aber auf der falschen Seeseite und dann sieht man drüben dem Fritz sein Haus. Am Hang, aber man weiß, also man muss noch ein Schiff nehmen.
Es gibt ein Linienschiff, das auch im Winter verkehrt, das, soweit ich weiß, ist der Hallstätter See der einzige See Österreichs, auf dem auch im Winter die Schifffahrt aufrecht ist. Und mit diesem Linienschiff bist du gekommen.
Da gibt es vielleicht sogar einen Eisbrecher auch noch.
Ich kann mich an Winter erinnern, in den frühen 1980er Jahren, als der See noch zugefroren ist. Und da hat tatsächlich das Linienschiff das Eis gebrochen, um den Verkehr aufrechtzuerhalten. Also der Stolz der Betreiber der Schifffahrt, auch wenn der See zufriert, wird noch eine Fahrtrinne aufgebrochen. Yeah. Allerdings nicht mit atomaren Antrieb, also da reicht der Dieselantrieb.
Seid ihr eigentlich, wie kommt man mit dem Auto hierher? Andersrum, da fährt man...
Am Westufer, also es gibt quasi die Bahnlinie, verläuft am Ostufer des Hallstätter Sees, die Straße am Westufer. Bis Mitte der 1960er Jahre hat sich tatsächlich der Kraftfahrzeugverkehr durch den engen Ort gequält. Mhm. Und es wurde dann eigentlich zeitgleich wie in Dürnstein ein sogenannter Lehnentunnel gebaut, wo der Ort hangseitig, also quasi im Rücken des Orts, in der Berglehne, verläuft ein Straßentunnel, mit dem der Ort umfahren wird.
Richtung Obertraun
ist Richtung das. Obertraun,
verstehe.
Genau. Das ist dann das südlichste Zipfel Oberösterreichs, wo es dann noch einmal über den Koppenpass eine Verbindung in die Steiermark ins Hausseerland gibt.
Ja, ja. Für die physikalische Soiree kennen und verfolgen, werden sich wahrscheinlich erinnern, dass wir schon einmal eine Folge gemeinsam aufgenommen haben, nämlich so eine grundsätzliche Folge, was ist der Sinn des Bauens, wie schütze ich mein Leben, wenn ich draußen bin,
ich glaub,
durch ein Haus.
Episode hieß, wie baue ich mein Haus?
Wie baue ich mein Haus? Und wir hatten da Verbindung zu den Bienen, die ja auch es trocken brauchen und der Klimadeckel war da bei den Bienen auch sehr wichtig, dass es eben auch die Feuchtigkeit raus und reinkommt. Wichtig für die Behaglichkeit. Ja. Und dein Haus ist eben so am Hang mit dem Rücken zu den Steinen. Also ein Teil der Wand ist auch aus Stein. Da hast du selbst auch reingearbeitet in den Hang. Und dein Büro ist eben ein Büro, wo man an der Decke, heute ist es ein bisschen ein nebeliger Tag, da sieht man es nicht, aber die Wellen des Hallstätter Sees spiegeln sieht. Und das ist eine besonders schöne Situation, weil sie so menschlich wohltuend ist, weil man es auch nur von Entfernung über Zoom sieht.
Ja, es ist die leichte Bewegung des Lichts. Ja. Es wird Licht erwacht zum Leben.
Ja.
Und das ist, wenn sich eben der See so leicht seine Wogen kräuselt und dann die Reflexe, das ist natürlich auch nicht das ganze Jahr über. Also das funktioniert nur, wenn die Sonne eine bestimmte Position am Himmel einnimmt und eben der Winkel, der Reflexionswinkel der Wasseroberfläche, wir wissen ja, wir haben das Lot, Einfallswinkel ist gleich Ausfallswinkel. Das heißt, ich brauche einen ganz bestimmten, nein, kann ich mir ausrechnen, von meinem Plafond zur Seeoberfläche, das Lot und der Ausfallswinkel. Und dann habe ich die erforderliche Sonnenposition, um diesen, ist ja eigentlich schön formuliert, die erforderliche Sonnenposition. Aber jetzt habe ich ein bisschen zu laut. Jetzt
das passt schon.
Ja. Dass ich von der Sonne eine Position fordere, das ist natürlich der Sonne relativ wurscht ist, aber manchmal ist sie so nett und ist in dieser Position und dann gibt es diese Lichtreflexe auf der Decke.
Aber das schafft dir eigentlich eine neue Jahreszeit, die nämlich die Reflexionszeit.
Ja, es ist tatsächlich
im besten Sinne
so.
Des Wortes.
Es ist tatsächlich so. Und der Raum, das Büro, in dem wir jetzt sitzen, ist eigentlich der älteste Teil des Hauses. Die Wände sind 3 Fuß, also 90 Zentimeter stark, ist in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts entstanden, in der Blütezeit Hallstatts. Und wie du schon erzählt hast, die Rückseite des Raumes ist der Felsen. Die Vorderseite ist diese dicke Wand mit 2 kleinen Fensteröffnungen, die sind aber im 19. Jahrhundert vergrößert worden. Also die ursprünglichen Fensteröffnungen, es gibt noch alte Darstellungen des Hauses, die waren noch kleiner. Und ich erlebe in diesem Raum mit den kleinen Fenstern über das Jahr hin die Sonne ganz bewusst. Es gibt diese Punkte, wo dann die Sonne erstmals wieder in den Raum scheint. Also es ist ja fast, der Vergleich ist jetzt sehr kühn, aber wie diese Tempelbauten der Mayas in Mittelamerika oder Stonehenge. Also es ist ja eigentlich ein uraltes, menschliches, kulturelles Erbe, Räume zu schaffen, wo die Sonne an bestimmten Tagen dann erscheint. Bei mir ist es natürlich nicht so high-end, dass es genau zur Tag- und Nachtgleiche oder zur Sonnenwende passiert, aber es gibt Tage im Jahr, ich beobachte auch die Sonne, zum Beispiel zur Zeit der Wintersonnenwende gibt es an dem Standpunkt, wo dieses Haus steht, nur für 2 Minuten die Sonne und auch da ist die ganze Sonnenscheibe nicht sichtbar. Also wenn man Glück hat und keine Wolken am Himmel stehen, dann gibt es an der Silhouette der Berge einen V-förmigen Einschnitt und bei diesem V-förmigen Einschnitt ist quasi ein Splitter der Sonnenscheibe kurz sichtbar. Und wenn man wenn Sonne so etwas Besonderes ist, wenn Sonne einen Mangel darstellt, wenn sie natürlich nicht das ganze Jahr in das Haus hereinscheint, dann beobachtet man das und dann ist es etwas Besonderes und ich kann mich jedes Jahr dann natürlich wieder erfreuen und wie du sagst, es ist eine zusätzliche Jahreszeit oder ein anderer Rhythmus, der aber mein Leben, denke ich, schon sehr intensiv begleitet.
Jetzt, wir nähern uns ja schon unserer Glasgeschichte. Der Titel ist schon ein bisschen also keck, der Zauber flachen Glases, weil es kann ja auch der Fluch sein. Aber wenn du die Wahl hättest in deinem wunderschönen Büro, das wirklich auch von den Elementen, die es gibt, so wirklich auch eingerichtet ist, dass man hier gerne ist und gerne arbeitet. Wenn du die Wahl hättest, Knopfdruck, du hättest jetzt eine große Glasfläche mit Sicht zu diesem wunderschönen Hallstätter See. Ich ziehe es gleich zurück, damit nicht noch mehr Leute kommen zum Hallstätter See. Würdest du das tauschen oder zumindest temporär tauschen gegen deine kleineren Fenster, die auch noch Mittelverstrebungen haben? Würdest du das machen, Fritz?
Ich hatte mal tatsächlich die Option. Und zwar der obere Stock dieses Raumes war konstruktiv so desolat, dass ich ihn abgebrochen und neu gebaut habe. Und auf dieses beschriebene massive Mauerwerk des Erdgeschosses war eine gezimmerte Holzkonstruktion, ein Framework gesetzt, das mit letztlich Bruchsteinen, Ziegelbruchstücken ausgefacht war. Und da war dann leider der Hausschwamm drinnen, sodass in dem Fall eine Sanierung dieser Holzkonstruktion nicht möglich war. Und da gab es einmal eine Bauphase, wo ich die Ausfachungen, das Material aus dem Framework herausgenommen habe und nur noch das Holzskelett gestanden ist. Und da gab es eben diese großen Öffnungen. Und ich hatte einerseits noch das Gefühl des Raumes, dass quasi das Framework noch eine Hülle geboten hat, und andererseits schon diese großen Öffnungen. Ich habe mich dann sogar insofern gespielt, dass ich dann mit der Kettensäge noch weitere Teile des Zimmerwerks herausgeschnitten habe. So habe ich übrigens manche Fenster des Hauses definiert, dass ich in der Rohbauphase, wie noch ganz wenige Elemente des Zimmerwerks gestanden sind, mit Hilfe von Schraubzwingen, von Klemmen, glaube ich, für unsere Hörer in Deutschland, Latten an diesem Gefüge befestigt habe und mit Hilfe dieser Lattenfensteröffnungen definiert habe, um zukünftige Bildausschnitte, die dann die Fenster bieten, zu definieren. Und in dieser Abbruchphase habe ich eigentlich den umgekehrten Prozess beschritten, dass ich eben weitere Teile, die jetzt, weil ja keine Schneelast drauf war, statisch nicht erforderlich waren, entfernt habe und auch es im Zuge des Abbruchs ja notwendig war, und so noch größere Öffnungen entstanden sind und ich so das quasi ausprobieren konnte, wie sind die Öffnungen, wie schauen sie aus. Und da habe ich dann etwas eigentlich sehr Interessantes beobachtet, dass die große Öffnung weniger interessant ist als die Fenster mit den kleinen Teilungen. Ich sitze jetzt so, dass ich durch ein Fenster, das zwei Flügel besitzt, und jeder Flügel ist wiederum mit zwei sogenannten Quersprossen unterteilt, also dass dieses bereits relativ kleine Fenster in sechs Teilflächen unterteilt ist. Sogar, es gibt ja zwei Flügelebenen. Also es ist ein klassisches Kastenfenster, ein Doppelfenster. Und ich habe eine leichte Untersicht, sodass ich in Wirklichkeit nicht sechs Unterteilungen habe, sondern noch zusätzliche, weil ja noch die Außen, also jetzt in meinem aktuellen Sehen sind es acht Öffnungen. Es sind auch noch zwei ganz kleine Schlitze, die sich in der Überlagerung von Innen- und Außensprosse ergeben. Und das sind aber acht einzelne Bilder. Und bei der großen Öffnung ist es nur ein Bild. Und diese acht Bilder sind interessant. Also ich sehe ja dann nicht alle gleichzeitig, sondern fokussiere dann eine dieser kleinen Öffnungen und habe Qualitäten von fast reinen Himmelsbildern, fast reinen Wasserbildern, Bergbildern. Und das Bildangebot, das, was ich sehe, ist reichhaltiger als das des einzig großen Fensters.
Du hast es so wunderschön beschrieben. Ich habe, während du das eben erzählt hast, habe ich von meiner Seite herausgeschaut. Ich sehe 15 Glasflächen.
Du also hast einen anderen
Blinkwinkel. Ein anderer Blinkwinkel. Ich frage mich gerade, wo das 16. ist, weil irgendwo 15, das würde mich wundern. Also
geht sich schlecht
aus. Geht sich schlecht aus, ja. Aber ich muss vielleicht noch einmal in Ruhe zählen. Aber das ist ja das, ich meine, wie du das beschreibst eben, das ist ja dann auch noch im hohen Maße bewegungsabhängig. Es lädt ja dann zur Bewegung ein. Wenn du deinen Körper leicht bewegst, ein bisschen in die Höhe gehst, zur Seite, verändert sich das ja alles.
Also wenn du jetzt zum Beispiel dieses Gedankenexperiment machst und dir einmal einen Raum denkst mit einem großen Fenster, das ein liegendes Rechtecksformat bildet, also quasi ein liegendes Rechteck in Augenhöhe quer über die ganze Wand, als das eine Bild, und das andere Bild ein Raum mit drei oder vier schmalen, hochstehenden Rechtecksfenstern. Wenn du dich durch diesen Raum bewegst, dann wirst du durch das liegende Rechteck fast immer ein ganz ähnliches Bild sehen. Du wirst aber durch die Bewegung mit den Schlitzen durch die Bewegung wird sich das Bild durch die Schlitze laufend ändern. Und da gibt's von Christoph Alexander ein sehr schönes Muster, das er beschreibt.
Ein Architekt, ein österreichischer, der in Amerika gewirkt hat und ein wunderbares Buch geschrieben hat, Mustersprache, glaube ich, oder?
Ja, Christoph Alexander war ursprünglich Österreicher, geboren in Mitte 1930er Jahre, ist nach England studieren gegangen in Cambridge, hat dort Architektur und Mathematik studiert und hat dann in weiterer Folge in Kalifornien gelehrt, und er hat eine Mustersprache des Bauens, a Pattern Language, entwickelt, wo er versucht hat, mit seinem Team Muster zu finden im kulturellen Erbe der Menschheit. Also was gilt wirklich im gebauten Erbe, was findet sich im gebauten Erbe der ganzen Menschheit, und das sind so Konstanten wie etwa der terrassierte Hang, aber er bricht wirklich von einer Ebene, das erste Muster sind städtebauliche Muster, da geht es um Regionen, und er bricht hinunter bis aufs 254. Muster, und das sind Dinge aus deinem Leben in deinem Wohnraum. Also ich bin jetzt ein alter Mann und ich habe in diesem Raum natürlich sehr viele Dinge aus meinem Leben, aus verschiedensten Fällen. Also es bildet sich mein Leben, diese Gegenstände in diesem Raum ab, und bis zu dieser Detailschärfe gehen die Muster von Christopher. Genau. Und Christopher Alexander hat ja auch unter anderem den König Charles, former known as Prince of Wales, beraten, und Alexander saß auch im Nobelpreiskomitee. Also der war nicht niemand. Mhm. Und eines dieser Muster in seiner Mustersprache heißt auf Englisch The Monk's View. Ich glaube, auf Deutsch heißt das Zimmer des Mönches. Und ich versuche es jetzt zu beschreiben. Er beschreibt die Situation eines japanischen Zen-Klosters, das auf der Spitze oder auf dem Rücken eines Berges errichtet ist, und dieser Berg fällt steil zum Meer ab. Der Weg zum Kloster von der Landseite führt in einem sehr langsamen, serpentinenartigen Anstieg zum Kloster hinauf, und bei diesem Weg sieht man niemals das Meer. Und wenn man dann auch beim Kloster ankommt, gibt's wiederum eine Mauer, die auch den Blick zum Meer verwehrt. Man geht dann durch einen Hof, und dann gibt's eine einzige Situation, wo ein hohes, schmales Fenster angebracht ist, wo man dann für einen kurzen Blick auf einmal das Meer sieht. Und das ist natürlich dieses Inszenieren des Vorbeigehens. Und das riesige Fenster, das ist das Überangebot. Das ist so riesig, da ist alles da und doch ein statisches Bild. Die kleinen Fensteröffnungen, das sind die unzähligen unterschiedlichen Aspekte, die aufleuchten, wieder verschwinden und letztlich Leben gewinnen. Das einzelne Fenster ist das statisch stehende Bild. Die vielen kleinen Öffnungen sind der Film, das Leben.
Ich frage mich ja immer, was Wohnen bedeutet. Also wenn man so Anzeigen sieht von Wohnräumen, wir haben die Financial Times abonniert, da gibt es am Wochenende immer How to Spend It, also sehr, wie kann ich das Geld ausgeben, gell? Sehr, sehr schöne Wohnräume, und dort sieht man auch manchmal Menschen, die wohnen. Und ich überlege mir immer, wie erkennt man Wohnen? Oft wird ein Magazin bereitgelegt, in dem die Menschen blättern. Oft ist es jemand, der verträumt aus einem Fenster schaut. Und ich habe den Verdacht, es sind lauter waagrechte Fenster, wo diese Person dann am Sofa lümmelnd, liegend, träumend hinausschaut. Ich glaube aber auch zu wissen, je teurer das Ganze wird, desto aufrechter werden die Fenster, weil wahrscheinlich die Architektur einfach sehr genau Bescheid weiß, wovon du auch sprichst.
Ja und nein. Ich denke, ich bin ja durch die Gehirnwäsche eines Architekturstudiums gegangen. Im Architekturstudium, so wie es ich in den 1980er Jahren absolviert habe, wird einem letztlich erklärt, warum man nur Flachdächer machen sollte und warum man nur riesige, nicht unterteilte Fensteröffnungen machen sollte. Und ich habe mich dann erst wieder, ich habe mich dann im zweiten Studienabschnitt auf Denkmalpflege spezialisiert, habe ich mich mit unserem baukulturellen Erbe auseinandergesetzt und bin dann für mich zu der Erkenntnis gelangt, dass ich die Dinge anders sehe, als sie mir im ersten Studienabschnitt gelehrt wurden. Damals, ich weiß natürlich nicht mehr, wie es jetzt im Architekturstudium abläuft. Damals wurden uns ikonisch Architekten der beginnenden Moderne, des ersten Hälfte bis Mitte 20. Jahrhunderts gezeigt, etwa Ludwig Mies van der Rohe. Ludwig Mies van der Rohe, wenn es jetzt zum Thema oder wenn man...
Da fällt mir ein, irgendwo Kalifornien, Blick zum Pazifik, irgendwie so ein bungalowartiges Haus. Ist das Mies van der Rohe? Weiß ich jetzt
es
nicht genau.
Es sind die Häuser mit diesen riesigen Glasflächen.
Ja, eben genau, mit riesigen Glasflächen. Und natürlich zum Pazifik raus, riesige Glasfläche. Das passt ja da dorthin. Punk.
Es ist Mies van der Rohe zum Beispiel der Weltausstellungspavillon in Barcelona 1929 oder dann, ich glaube, das ist dann später 1940er Jahre, Farnsworth House. Das ist ein flacher, eingeschossiger Bungalow, dessen Wände ausschließlich aus riesigen Flachglasscheiben bestehen. Und begonnen hat er eigentlich mit dem berühmten mit der Villa Tugendhat in Brünn, die ja damals so ziemlich das größtmögliche, was an Produktion von Glasscheiben möglich war, wurde dort eingesetzt und automatisch versenkbar. Also da war es damals, gab es schon einen elektrischen Antrieb und man konnte die Glasscheiben in den Boden, also die wanderten dann einen Schlitz, Kellergeschoss und also das war Hayek. Und da ging es um die letztlich Entmaterialisierung der Wand. Das wurde uns quasi als das Ideal vorgestellt, ohne eben auch andere Aspekte zu. Möglicherweise, ich denke, was ein Grund sein könnte, dass ja genau auch in diesem Zeitraum, in der Architektur des Nationalsozialismus, gibt es ja auch zwei Beispiele von riesigen Fenstern. Also das damals quasi größte Fenster der Welt, wie es hieß, ließ Adolf Hitler in seinem Berghof am Obersalzberg einbauen. Das war ein Fenster mit etwa 30 Quadratmetern.
Das gibt's heute noch, da sollte ich
noch
hin.
Nein, das wurde gesprengt. Also der Berghof wurde von den amerikanischen Besatzungstruppen 1945 schon gesprengt. Desgleichen und das zweite große nationalsozialistische Fenster gab es in Karinhall, dem Landsitz von Hermann Göring. Der wurde von der Roten Armee gesprengt. Also beide Fenster existieren nicht mehr. Es gibt noch quasi Fotografien. Und Görings Fenster war etwas kleiner. Und die waren nämlich, verwendeten dieselbe Technologie wie Mies van der Rohe in der Villa Tugendhat, waren also auch versenkbar. Also auch hier dieses, man gibt das Fenster weg, man entmaterialisiert, man öffnet. Der große Unterschied ist der, diese Fenster waren unterteilt. Also es gibt Aufnahmen von diesem Fenster am Obersalzberg, am Berghof. Das war immer noch natürlich, wenn es 30 Quadratmeter ist, einmal auf 5 mal 6 Meter, waren das auch noch immer große Scheiben, aber da gab es eine Stahlkonstruktion, die auch tragend war. Also diese Größe war mit einer Scheibe damals technisch nicht möglich, aber es ergab sich diese Unterteilung. Also da gab es, und da gibt es dann auch diesen inszenierten Blick Richtung Untersberg, und das möglicherweise denke ich, dass die Nutzung dieser Fensterteilung oder dass sich die großen Fenster der nationalsozialistischen Architektur eben durch diese Fensterteilungen auszeichneten, während die großen Fenster des International Style teilungslos waren, könnte die Ursache sein, dass quasi mit Fensterteilung eine Assoziation mit der nationalsozialistischen Architektur stattfand und daher diese Art obsolet wurde.
Welche Art obsolet wurde?
Die Teilung. Also die Teilung. Diese Teilung.
Ach so, dass man das wieder loswerden wollte. Ja. Große Fenster praktisch ohne Teilung zu haben, weil sonst schaut es aus wie am Obersalzberg, was man schon gar nicht
also
will.
Also große Fenster mit Teilung.
Ja. Möchte man nicht mehr haben, man möchte große Fenster ohne Teilung, damit man nicht an diese Erinnerungen da anknüpft.
Ist aber jetzt nicht quasi, das ist jetzt ein frei Gedanke, es ist eine Hypothese.
Eine Hypothese. Ja, gleichzeitig ist Apple weltweit, international wirklich einer der großen Entwickler oder Technologietreiber geworden, dass es große Glasscheiben gibt. Also die haben in den Apple Stores immer geschaut, Steve Jobs, maximale Glasflächen zu haben. Und wenn es stimmt, war das auch damit verantwortlich, dass auch die Produktion vorangetrieben wurde, dass man das auch immer besser hinkriegt, so große Scheiben. Also in Shanghai, Apple Store, wo auch immer es Apple Stores gibt, große Glasflächen. Und auch in diesem neuen Apple Headquarter gibt es eben große Glasscheiben, die erst einmal produziert werden müssen. Und ich war beim Rektor der Technischen Universität, Jens Schneider, für die letzte Folge der Physikalischen Serie, und er hat da mitgearbeitet als Gutachter, wie man mit so großen Glasflächen auch umgehen kann oder muss. Also Apple als internationaler Konzern mitverantwortlich für großes Glas.
Ich glaube, die haben das nicht erfunden. Die setzen auf einer kulturellen Tradition auf. Also ich bin davon überzeugt, natürlich ist wie immer, es ist eine Überzeugung, dass das große Glasflächen erzeugen immer eine sehr spezielle Technologie erforderte. Also dass die große Glasscheibe für großes technologisches Können steht. Denn warum haben Hitler und Göring diese riesigen Fenster? Und wenn wir aber jetzt in der Geschichte viel weiter zurückgehen, du wirst es sicher schon recherchiert haben, die ersten Flachgläser finden wir schon im römischen Imperium am Fuße des Vesuvs bei diesen Ausgrabungen. Also da gab es schon gegossene Flachglasscheiben. Dann ging die Glastechnologie verloren. Das ist ja auch quasi nicht mehr über Glastechnologie zu verfügen. Das war ja letztlich auch ein Ausdruck des Rückfalls in die Barbarei nach dem Untergang des römischen Imperiums. Wenn wir uns dann in der historischen Entwicklung weiterschauen, mit Beginn der Gotik, mit dem Bau der Kathedrale Saint-Denis, wo das erste Mal wieder große Fenster gemacht und wo man erstmals wieder eine Technologie entwickelte, um wieder größere Flachgläser herzustellen. Das ist ja genial. Es gibt in der Oberpfalz, in Bayern, in Kappel gibt's noch eine Glashütte Lamberts, wo dieses Zylinderglas produziert wird. Wenn man das, ich habe mal wirklich das Vergnügen gehabt, dieses Werk zu besichtigen, da werden noch in dieser alten Tradition mit den Glasbläserpfeifen mal ursprünglich riesige Kugeln, ja, die haben fast einen Meter Durchmesser, aufgeblasen, und diese glühenden Kugeln werden dann mit Hilfe von Halfpipes, in denen wird Sägemehl gestreut und das verbrennt, und der Rauch verhindert dann, dass die ankleben. Also es ist wirklich genial, werden die auf Zylinder umgeformt, dann werden die Zylinder, werden quasi die Enden abgeschnitten und dann wird dieser Zylinder aufgeschnitten und der Zylindermantel verebnet und da entstehen Flachgläser durchaus von einer Seitenlänge, würde ich mal sagen, 60 cm. Das ist das Maximum, was in dieser Zylinderglastechnik möglich ist. Natürlich in der Gotik war man noch nicht so weit, da waren die Scheiben noch viel kleiner. Da gab es auch noch diese runden sogenannten Butzenscheiben, wo nur eine kleine aufgeblasene Kugel verebnet wurde. Und es gibt Berichte von Besuchern dieser damals neu errichteten Kathedrale Saint-Denis, wo die völlig weg waren von diesen großen Fenstern, wie auf einmal ein Raum Licht durchflutet ist. Auch interessant, da geht es noch nicht um die Aussicht. Also da geht es immer um das Thema, wie kommt das Licht herein? Da war auch, wenn es in der weiteren Entwicklung gibt, dann diese Buntglasscheiben, wo man diesen Gläsern verschiedenste Metalloxide beigibt. Da ist ja auch Lamberts. Die haben ja hunderte Farbmuster, wo mit ganz speziellen Mischungen von zum Teil sehr schwierigen, also Schwermetalloxiden, die man ja teilweise jetzt in der EU gar nicht mehr bekommt. Also die haben quasi noch Restbestände, wo sie vielleicht noch 10 Jahre diese Gläser für die Denkmalspflege produzieren können, dann gibt es den Rohstoff nicht mehr. Und die, durch diese färbigen Gläser, also geht jetzt vielleicht zu weit, aber das geht ja fast gleichzeitig mit der musikalischen Entwicklung, wo mit der Ars Nova die Polyphonie entwickelt wird. Also das ist ja quasi, geht Hand in Hand und auf einmal hörten die Menschen in diesen Kirchenräumen mit langen Nachhaltzeiten polyphone Musik und färbiges Licht. Also das. Und da hat natürlich damals die katholische Kirche diese Technologie der großen Fenster, der großen Gläser, hat so wie heute Apple sein Flagship Store damit ausstattet, haben sie sich mit der höchsten Technologie geschmückt. Und diese Entwicklung geht weiter. Es gibt zum Beispiel in Wien in der Hofburg, gibt es im Kernbereich oberhalb des Schweizer Tors, gibt es die ehemaligen kaiserlichen Appartements. Und da gibt es auch die Zimmer, die Kaiser Franz II. Erste umbauen ließ zu Beginn des 19. Und auch da wurden wieder an Fenstern das maximal technisch möglich gemacht. Das sind ganz, ganz frühe Metallprofile. Also wir sind da wirklich kurz nach den Napoleonischen Kriegen, also wirklich in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, ganz schlanke Fensterprofile. Also schon Doppelfenster, aber mit stählernen Profilen und sehr, sehr großen Flachglasscheiben. Also die gerade noch also das sind faszinierend filigrane, zarte Fenster und die hatte der Kaiser. Der Kaiser hatte die größten, elegantesten, zartesten Fenster. Und so läuft die Entwicklung, wie schon skizziert, weiter. Und ich denke, dieses Beherrschen der Glastechnik steht immer noch unterbewusst für Führerschaft und natürlich die neuen Führer dieser Welt nehmen oder besetzen genau diese Symbole. Hypothese von mir.
Und gleichzeitig, wenn es dann einen Krieg gibt, gibt es einen Haufen
Scherben.
Ja. Und dann muss man wieder neu bauen und da geht dann was schief. Ich meine, die Pornografie hat, wenn es stimmt, Video groß gemacht im Internet, Streaming-Video. Das Militär hat uns Internet überhaupt gebracht, World Wide Web oder CERN, ja, als Technologietreiber, was jetzt nicht militärisch ist, aber die Frage ist eben, und du hast sie beantwortet, wer hat Glas vorangetrieben? Ja, die Mächtigen.
Ja.
Das ist schon interessant. Ich habe jetzt viele so offene Stellen noch gehabt, aber eins der wesentlichsten Aspekte, die du jetzt auch erzählt hast, ist diese doppelte Funktion, Licht muss oder soll hereinkommen und ich möchte hinausschauen. Und das ist eigentlich bei Glas, das ist die USP, wie man sagt, Unique Selling Proposition. Das macht Glas stark, ja?
Es gibt ein sehr schönes Bild von dem französischen Phänomenologen Gaston Bachelard, der beschreibt den See als das Auge der Landschaft. Dass die Oberfläche des Sees etwas ganz anderes ist als die übrige Landschaft. Und so ist auch die Oberfläche unseres Auges ganz etwas anderes als die Oberfläche unseres übrigen Körpers. Und so, denke ich, ist auch das gläserne Fenster an der Oberfläche des Hauses eine ganz andere Kategorie. Und das Fenster ist ja beides. Es ist einerseits Teil der Raumhülle, aber es ist andererseits auch offen. Und in dieser Doppelfunktion, in seiner Andersartigkeit, wird es etwas zu Besonderem. Es ist ja für mich einerseits das Fenster im Innenraum, das mir so wie beschrieben Licht von außen, Blick nach außen. Aber es ist genauso umgekehrt der Blick von außen auf ein Haus. Es gibt ja in der Psychologie die Untersuchungen des sogenannten Facial Bias. Und wenn die Proportionen von Fenstern in der Fassade etwa den Proportionen von Augen im Gesicht entsprechen, dann sehe ich eine Fassade als Gesicht und nehme sie positiv wahr. Autodesigner nutzen das natürlich, dass sie Scheinwerfer an Autos so gestalten, dass dieses Facial Bias unterbewusst entsteht. Und Häuser, welche diesem Bias entsprechen, nimmt man gemeinhin als schön wahr.
Jetzt gibt es aber diesen Überfluss an flachem Glas und wenn jetzt neu gebaut wird, ich kriege es halt jetzt in der Stadt mit, wo halt auch große Häuser gebaut werden und da ist halt schon wirklich viel flaches Glas zu sehen. Also von den Hochhäusern über der Donau in Kagran, wir nennen es das Ministerium für Wahrheit, dieses schwarze Gebäude. Das ist ja nur Glas als Fassade. Aber also auch,
noch frei nach George Orwell.
Ja. Ja. Und aber auch die Bahnhöfe, die nicht mehr im Stil von Salzburg von früher gebaut werden, also vor der Nazi-Zeit praktisch, ja. Dieses gemütliche Blumenkistel und so weiter und dann ist vielleicht noch ein Bahnhofsrestaurant am Bahnsteig 1. Es sind Glasflächen, die wir sehen. Und ich denke immer tief drüber nach, ich denke, also ob, und kriege keine Antwort eigentlich, weil ich sie nicht kenne. Diese Transparenz ist natürlich aus Sicherheitsgründen sicher ein Vorteil im öffentlichen Raum. Kann da einfach nichts Blödes passieren, wenn man überall durchsieht im Aufzug. Also man sieht die Menschen immer. Gleichzeitig denke ich mir, es wird wahrscheinlich auch billig sein. Also viele Flächen muss man bauen. Wenn man die mit Glas macht, das hat sicher auch einen Kostengrund. Es ist leicht zum Putzen. Wenn Graffiti draufgesprüht wird, kann man es mit Lauge wieder runterwaschen oder Säure, was auch immer notwendig ist. Also diese vielen Vorteile habe ich aber den Eindruck, dass dann durchaus dazu geführt haben, dass man halt dann doch das Glas überall sieht mehr und keine Smiling Faces. Also ich krieg's nicht mehr hin. Also ich finde, es sind Klötze, Flächen, die halt zum Teil schon sehr seelenlos sind.
Zwei Antworten oder drei. Diese großen Glasflächen, gerade auf Bahnhöfen, wurden erstmals eingesetzt Ende des 20. Jahrhunderts von Rem Koolhaas beim Bahnhof Eurolill, wo man... Da sind auch die Bänke erfunden worden mit den Armstützen dazwischen. Die dienen ja dazu, dass sich die Sandler nicht mehr auf die Bänke legen können.
Wie heißt die Architektur? Die Hostile Design, glaube ich.
Ja. Also, ja, genau. Und da war es genauso, dass man diese Wartezonen eben aus Glas macht, um, ich sage jetzt mal vorgeblich, irgendwelche dunklen Gestalten, ist glaube ich auch in der Sprache, semantisch, dunkel, ja. die dunklen Gestalten, dass sich die dort nicht verbergen können. Also letztlich, um auch Kosten für Sicherheit einzusparen. Also dass man quasi durchs Design, so wie man zum Beispiel bei Museumsbauten oder bei Speicherbauten macht man dieses Integrated Pest Design, also wo man bewusst so baut, dass sich kein Ungeziefer ansiedeln kann, ist jetzt sehr hart formuliert, so wird der öffentliche Raum gestaltet. Dazu kommen dann natürlich noch die Überwachungskameras. Und es ist ja auch schön, dein Bild des Ministry of Truth. Also ich habe ja dieses 1984 vor kurzem wieder gelesen und teilweise mit einem gewissen Erschrecken. Also vielleicht soll uns auch diese öffentliche Transparenz, das sind alles Hypothesen von mir, uns darauf vorbereiten, dass wir immer durchleuchtbarer und immer durchsichtiger werden.
Und das nämlich ohne Menschen vor Ort, weil die Sicherheit wäre ja auch da, wenn es einen Bahnhofsvorstand gibt, der immer wieder rausschaut und auch präsent ist. Das heißt, wo Menschen eingespart werden oder wo Menschen nicht mehr als Teil des Betriebs sind, wird es Vandalismus geben, wird dunkle Gestalten geben. Ja.
Ja. Die zweite Antwort ist sehr pragmatisch, die habe ich auf meine Frage, ich habe bei einem Gebäude, wo auch meiner Meinung nach sinnlos große Südfensterflächen errichtet wurden oder eingebaut wurden, die dann natürlich entsprechende Überhitzungsprobleme, das ist jetzt ein anderes Thema, geschaffen haben, habe den Gebäudemanager gefragt, warum da diese großen Fenster mit diesen Offenkundigen, hat er gesagt, das ist ganz einfach. Für die Erhaltung der Fassade ist der Gebäudeeigentümer verantwortlich, für die Fenster der Mieter. Und dadurch entwickelt sich eine Kostenstruktur, wenn der Eigentümer, der ein Gebäude baut und dann vermietet, und wenig Fassadenflächenanteil hat, hat auch wenig Wartungskostenanteil und kann die auf den Mieter überwälzen.
Das ist interessant. Ich meine, bei uns ist es faszinierend, wenn der Wind ein Fenster kaputt macht, das Außenfenster zahlt praktisch die Versicherung.
Innen der Mieter.
Innen der Mieter, genau. Vom Reinigen wahrscheinlich. Ob das Betriebskosten sind, das man auf die Mieter umwälzt oder eben. Ja. Aha, verstehe, auch ein interessanter Aspekt. Das heißt, je mehr Glas, desto günstiger für einen Vermieter, wenn es vermietet wird. Ja. Ein drittes Punkt hast du auch noch gehabt.
Ja, aber das habe ich vergessen.
Okay, na gut, da wird er wieder kommen, bin ich mir sicher, wenn er eben kommen möchte. Jetzt finde ich es persönlich ein bisschen bedauerlich, dass die Glasfenster immer besser werden, aber der kleine Herr Bodingbauer wird hier natürlich nicht gefragt, weil er als Kind immer beim Küchenfenster gesessen ist und sein Kopf leicht bewegt hat und die Untiefen des Glases kennengelernt hat, weil es die Welt draußen leicht verzerrt und verzogen hat. Und da hat es sich Einschlüsse gegeben. Und wenn man den Kopf so bewegt beim Rausschauen, kann man einfach ins Träumen kommen. Das nehme ich nicht mehr wahr. Das muss ich leider bedauern, aber es wird ja nicht daran liegen, ob man die Welt dahinter oder draußen jetzt mit diesen Fehlern sieht.
Ich glaube, die Einschüsse, du hast da offenkundig noch durch die Zylinderglasfenster geschaut. Also die sind zumindest noch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden.
So Bauernhäuser teilweise. Ja.
Und erst, man hat dann so die Zwischenstufe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts waren die sogenannten Zuggläser, wo schon aus einer Glasschmelze mittels Walzen Glas herausgezogen wurde, das schon viel ebener war, aber das noch geschliffen werden musste, wenn man Spiegelqualität oder so-called Plate Glass erzeugen wollte. Und es kommt erst in der Anfang der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die sogenannte Float-Glas-Technik, wo dann das produzierte Glas über eine riesige Wanne, in der flüssiges Zink ist, drüber gleitet und hier quasi Spiegel eben in der Produktion wird. Aber wir kommen genau wieder dahin, die Einschlüsse in das Glas liefern eben Qualitäten, liefern Unterschiede, liefern unterschiedliche Bilder. So wie, als, wie du als Kind deinen Kopf bewegt hast, hast du dann eben die wahrgenommene Außenwelt bewegen können. Du hast dich bewegt, die Welt hat sich bewegt. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Kleinteiligkeit von den meisten Menschen schöner erlebt wird und auch die Fehlerhaftigkeit. Letztlich sind ja wir als menschliche Wesen auch nicht perfekt. Auch wir besitzen Asymmetrien, Ungenauigkeiten. Und wenn wir dem Perfekten gegenüberstehen, dann, Hypothese, erleben wir uns daneben weniger perfekt. Es entspricht nicht unserer Natur.
Du sprichst einen Punkt an. Ich, beim Herfahren habe ich mir was überlegt. Man hört ja immer wieder, wenn die Mädchen auf Instagram irgendwelche Schönheitsideale sehen. Mir geht's genauso. Ich bin jetzt 54. Ich denke mir, ich sollte eigentlich mehr ins Fitnessstudio, um einen kräftigen Oberkörper auch zu haben. Und dann denke ich mir, woher habe ich dieses Bild? Da gibt's ja wirklich gerade viel Werbung auf YouTube zwischendurch, wo solche Typen in meinem Alter dann praktisch muskulös und so weiter. Und ich habe schon beim Herfahren in der Eisenbahn ein schlechtes Gewissen, dass ich gerade jetzt nicht so ausschaue. Und ich bin jetzt ja wirklich nicht ganz Nudelsuppe, was Medien betrifft. Aber bist du deppert, ja? Also, na gut, wir sind.
Also, ich lese zum Wiederlesen, ich lese zurzeit gerade Noam Chomsky, Manufacturing Consent. Es ist unglaublich, was er schon in den 1980ern erklärt hat, durch welche Filterinformationen an uns gelangen. Also, das ist eigentlich.
Ich werde mir das 1984 auch wieder rausholen.
Ja, also. Ja, na, den Chomsky, also unbedingt. Ich glaube auch noch eines. Ich erlebe diese großen Glasflächen als tot, als leblos. Und ich glaube, ich bin mit diesem Empfinden nicht allein. Es gibt auch andere Menschen, mit denen ich rede, und auch du hast es vorher angesprochen. Es ist in diesen großen Glasflächen irgendetwas, das das Unwohlsein bereitet. Und es gibt Untersuchungen von, die Autorin wird mir noch einfallen, über ästhetisches, was ist Schönheit? Es gibt, ist ja gemeinhin, gibt es die Ansicht, naja, Schönheit, das ist Geschmackssache, das ist individuell, lässt sich nicht definieren. Interessanterweise gibt es Studien, die funktionieren so, also das ist von einer Psychologin, dass den Probanden auf einem Bildschirm immer zwei Bilder gezeigt werden. Eines mit einem historischen Fenster, also das, was wir klassisch, oder eine Fassade mit einem Spalierbaum oder irgendwas mit Facial Bias, und daneben immer diese ganz harten, klaren. Nur kriegen die Probanden eine Fehlinformation. Unter diesem, jeden dieser Bilder ist eine Zufallszahl. Und die Probanden bekommen den Auftrag, immer die niedrigere Zufallszahl anzuklicken. Es wird aber getrackt, die Augbewegung der Probanden, und sehr genau wird getrackt die Mausbewegung. Und es geht bei über 90% der Fälle der erste Impuls zu dem unter Anführungszeichen traditionellen historischen Bild und erst dann zu der vermeintlichen, die Autorin heißt übrigens Anne Sussman. Eine weitere, wenn man so sagt, was empfinden wir, und ich glaube, das sind einfach bei uns stammesgeschichtliche Informationen, die sich über die Jahrtausende abgespeichert haben, auch durch Konfrontation, oder was finden wir an der Natur schön? Die meisten Menschen empfinden die Natur schön, fühlen sich wohl. Oder gehen aus der Großstadt, aus diesen gläsernen Bereichen in die natürlichen Bereiche. Und was unter anderem Natur auszeichnet, sind fraktale Strukturen. Das heißt, wenn ich jetzt auf den gegenüberliegenden Berg schaue, gibt es einmal die Metastruktur Bergblock. Die Bergstruktur zerlegt sich dann in viele kleine Felsbankungen in ein kleineres Fraktal. Und das geht letztlich bis zum Sandkorn.
Die Ameise sieht denselben Berg wie wir auf Entfernung.
Ja.
Von der Nähe.
Und zum Beispiel, wenn ich jetzt hier dieses historische Kastenfenster anschaue, gibt es ja diese fraktale Struktur, da ist die erste Ebene der Fensterstock, also quasi diese große Öffnung. In der steckt dann die nächste Ebene, das ist der Fensterflügel, wieder ein Rechteck, aber kleiner. In diesem Fensterflügel steckt die nächste Ebene, die Sprosse, und im nächsten Raum gibt es ein Fenster, das ist noch älter, das ist aus dem, ja, zumindest der 18. Jahrhundert, da gibt es dann noch diese Bleiruten, da hat man nicht so große Gläser herstellen können, dass man quasi so eine Sprossenteilung ausfüllen konnte, und da waren die Gläser noch einmal von einer Bleirute unterbrochen. Also, und dieses fraktale Herunterbrechen auf immer kleinere Strukturen erleben die meisten Menschen unterbewusst als angenehm und wohltuend. Und das nächste ist ja auch, in einen solchen Fensterflügel, wenn du die Fensterscheiben handwerklich einsetzt, ist der Glaserer, oder wie sagt man in Deutschland, der Glaser, ich glaube in Österreich Glaserer, Deutschland, der Glaser, dann werden ja die in ein sogenanntes Kittbett gelegt. Also da gibt es in der Holzkonstruktion einen sogenannten Falz. In diesen Falz wird dann Leinölkitt gegeben und die Scheibe wird in dieses Kittbett eingepresst und dann wird noch der sogenannte Kittfalz hergestellt. Und natürlich sind die nie exakt in derselben Ebene. Das ist einfach, da gibt's leichte Unterschiede. Wenn aber jetzt diese Scheiben unterschiedlich stehen, ganz leicht, aber du weißt, beim Lichteinfallswinkel gleich Ausfallswinkel, wenn wir da im Streiflichtbereich sind, haben wir ganz große Unterschiede in der Reflexion. Und auch das macht's aus. Man sieht auch, ob ein Fenster historisch konstruiert ist und wirklich mehrere Scheiben tatsächlich eingesetzt sind oder ob es ein Fake-Fenster ist, wo auf eine große Glasfläche nachträglich Sprossen aufgebracht worden sind.
Und es macht große Schwierigkeiten, wenn man das Glas so perfekt produziert, dass dann leichte Unterschiede einfach ganz hässlich werden, weil man zum Beispiel diesen Farbton nicht mehr genau trifft. Wenn man so ein Ministerium der Wahrheit macht und wieder Scheibe kaputt, muss man Ersatzscheiben haben aus derselben Charge, sonst ist es äußerst schwierig, hat Jens Schneider erzählt. Und ich meine, diese Einschlüsse und so weiter, die es besser nicht gibt, das ist schon für die Sicherheit wichtig. Also, dass das sauber ist, ja. Also, dass das, weil an Einschlüssen können Risse entstehen und Gläser gehen statistisch zu Bruch und das will man ja auch nicht. Aber so gesehen, der Wunsch nach Sicherheit führt zu perfekteren Scheiben.
Aber der Gegenbeweis ist die Scheibe, von der du aus deiner Kindheit berichtet hast, die offenkundig die Einschlüsse hat, aufgrund dessen ins frühe 19. Jahrhundert datiert werden kann und die du noch im intakten Zustand Mitte 20. Jahrhundert quasi genutzt hast.
Aber würde man die jetzt in neuen Häusern bauen, wäre es eine Gefahr für den Gehsteig drunter. Das würde niemand annehmen wollen, eine Gefahr. Also jetzt, weil man einfach statistisch sich anschauen kann, welche Fenster wie oder wann brechen. Also nicht fürs Einzelne, aber im statistisch. Also ich denke mal, als Gutachter oder als Versicherung bin ich eher an den Fenstern ohne Einschlüsse interessiert.
Aber ja, bedauerlicherweise, ich bin ja auch Gutachter, ich habe sogar das Vergnügen, in einem Normenkomitee zu sitzen. Und genau das ist aber das Problem. Ich glaube, genau das ist das Problem.
Sicherheit vor Sinnlichkeit.
Sicherheit, dass wir durch diese, und natürlich auch, das muss ich auch sagen, in meiner Praxis als Planer oder der Bauform begleitet hat, es ist leider oft so, dass von den Kunden, von den Auftraggebern nach Fehlern gesucht wird, um den Preis zu drücken. Auf Deutsch sagt die meisten Leute sind Arschlöcher. Und schauen, wo finden Sie einen Fehler, wo Sie den Preis drücken können. Und eine Norm für Schönheit zu erstellen, ist nahezu unmöglich. Aber eine Norm für Ebenheit, für Maßhaltigkeit, für Horizontalität, für Vertikalität, das ist leicht erstellbar und eigentlich durch die Charakterlosigkeit aus Fehlern oder aus vorgeblichen Fehlern Preisvorteile zu erzielen, wird die gebaute Umwelt immer normgerechter, und normgerecht heißt ja letztlich auch uniformer und langweiliger.
Ja, super spannend. Wahnsinn. Ich kenne eine Taschenmacherin, die Eva Blut, die macht Ledertaschen, und die sagt das auch, ihre größte Schwierigkeit ist, wenn Leute schauen, ob es irgendwo einen Fehler im Leder selbst gibt, um den Preis zu drücken. Ich meine, ja, ich kenne das natürlich von mir auch, diesen Ansatz des Gedankens. Also, wo, ich bin froh, dass es bei mir nicht wirklich wichtig ist. Ja, also, mir sind Fehler lieber, wenn ich weiß, von wem das Produkt stammt. Also.
Aber es ist jetzt auch die Frage, jetzt, wenn wir es auf eine Meta-Ebene bringen, unser Podcast-Gespräch, nachdem, wenn du dann schneidest und das durch die AI durchlaufen lässt, welche Filter stellst du ein? Welche Fehler, welche Versprecher, welche Schnaufer? Was gibt man hin?
Ja, ich kann es aber sagen, was ich mache. Ich schneide vorne und hinten. Eine Stelle war, wo du gesagt hast, praktisch zu mir, es blubbt, das werde ich vielleicht rausschneiden. Aber jetzt, wo wir schon angesprochen haben, können wir es auch drin lassen. Und ich würde nichts filtern, weil die Umgebung klingt sehr gut. Ich würde nur die Lautstärke anpassen auf minus 16 Lufs. Ja. Wenn das für dich in Ordnung wäre.
Ja, aber ich denke, wenn man das auf einer Meta-Ebene, ich glaube, es wäre jetzt unfair, den Hörern gegenüber einerseits Hypothesen aufzustellen über die Probleme der Fehlerhaftigkeit und dann aber so das Medium, das wir benutzen, um diese Botschaft zu transportieren, da diese Regeln nicht anwenden.
Das ist ja jetzt beim Podcast ja Teil der Geschichte, dass wir dieses Gespräch lieben und auch zugänglich machen. Und wir lieben es, von anderen Menschen zu hören. Die Radiosendung, ich werde daraus die schönsten Stellen nehmen und wirklich wie in kunsthandwerklicher Feinarbeit arrangieren zu einer 25-minütigen Sendung über den Zauber flachen Glases, wo dann, naja, wie du zu Recht sagst, eigentlich artifiziell etwas auf der einen Seite dargestellt wird anhand von Glas und gleichzeitig eine perfekte Sendung angeboten wird, wo es keine Versprecherschnaufer an der falschen Stelle gibt. Na, eigentlich, und daher glaube ich, wird das Radio untergehen letztlich.
Ja. Mir ist jetzt gerade etwas eingefallen, eine Idee der islamischen Kunst. Du kennst ja diese Moscheen mit diesen wunderschönen geometrischen Mosaiken.
Genau.
Wo man ja bewusst Fehler eingebaut hat. Also wo man in diese Mosaiken bewusst Fehler oder in Teppichen bewusst einen Knüpffehler, um sich gegenüber Allah nicht der Hybris der Perfektion anzumaßen oder sich dieser Hybris, wie sagt man da, zu begeben oder in diese
dass
Hybris zu fallen, dass
möchte.
Man sagt, wir sind fehlerhaft.
Ja, aber das finde ich ein bisschen affig, so als Angst vor Gott, dass man irgendwas extra macht. Also gut, früher kann man historisch erklären, ist schon okay, hat man sich gefürchtet vor Gott, aber mittlerweile sind wir doch sehr selbstständige Wesen und können uns mit Gott arrangieren, dass er uns nicht für blöd hält, also für böse hält, wenn wir versuchen, eine Symmetrie herzustellen.
Jetzt wollen wir jetzt Gott ausklammern, vielleicht ist der Gott ein Vehikel, aber ich glaube, Hybris ist jetzt ganz wurscht, ob man gläubig ist oder nicht, Hybris ist schlecht.
Ja.
Meiner Meinung nach.
Ja. Und da gibt es ja Fälle, wo man das auch sieht.
Und quasi als Selbstkontrolle, dass ich immer die Hybris, die ich möglicherweise, in die ich hineinlaufen könnte, du hast völlig recht, da bin ich ganz bei dir, bewusst Fehler zu machen, mir passieren ohnehin noch genug Fehler, dass es nicht notwendig ist, auch noch bewusst welche zu machen. Aber auch zu diesen Fehlern stehen und sagen, ja, auch das ist ein Teil von mir.
Aber ja. Ich meine, wir befinden uns ja in einer Sackgasse. Das wird ja nicht besser werden beim Bauen. Und der öffentliche Raum wird durch diese Glasflächen gestaltet und die werden immer perfekter und immer irgendwie eingesetzt. Da kommen wir nicht mehr retour, da kommen wir nicht mehr raus aus der Nummer. Ich meine, die Wärmedämmung ist jetzt optimiert vom Glas, also man tolle Werte. Wo die Entwicklung hingeht, wenn es stimmt, ist schon dieser menschliche Aspekt, dass man sich jetzt anschauen kann, dass mehr Licht, passenderes Licht reinkommt.
Also zum Thema Wärmedämmung wirklich noch ein Einwand. Sie ist perfekt, wenn diese Glasscheibe die Fabrik verlässt. Ich habe mit meinem Kollegen Günther Kein einerseits ein Messverfahren entwickelt, wie wir den Wärmedurchgang bei Glasscheiben in situ messen können. Also wo wir nicht einen bauphysikalischen Fensterprüfstand brauchen, sondern wo wir in situ messen, ist ein relativ einfaches System. Wir bringen bei der Fensterscheibe innen und außen Temperatursensoren an, messen in einigen Dezimetern Abstand die Innentemperatur, in einigen Dezimetern Abstand die Außentemperatur und sammeln hier über einen längeren Zeitraum Datenpunkte. Und dann suchen wir in dieser Datenreihe Situationen mit quasi stationären Zuständen zwischen Innen und Außen. Und in diesen quasi stationären Zuständen betrachten wir die Innentemperatur an der Scheibe und die Außentemperatur an der Scheibe und können so rekursiv den Wärmedurchgang rechnen.
Warum quasi stationär?
Weil ja, das ist ja...
Was ist stationär in diesem Fall?
Das heißt, es wird ja bei dem Wärmedurchgang wieder mit diesem sogenannten U-Wert sehr oft gearbeitet. Und das ist ja schön, dass man in der physikalischen Sorier auch über Physik reden kann. Dieser U-Wert ist natürlich physikalisch sehr unvollständig, sagen wir es einmal so. Falsch ist vielleicht ein bisschen zu hart. Die ganze Wahrheit über Wärmedurchgang ist die Fourier'sche Wärmetransmissionsgleichung. Und Fourier hat etwa Mitte 19. Jahrhundert hier völlig richtig erkannt, was bei Wärmetransmission passiert. Die ganze Problematik kann man mit einer speziellen Gruppe partieller Differentialgleichungen kann man dieses Problem behandeln. Fourier hatte damals natürlich noch nicht die Werkzeuge, er wusste, wie es geht. Wir können heute mit dem Computer, mit sogenannten finiten Modellen, können wir das modellieren. Und in der Realität liegen natürlich nur instationäre Zustände vor. Das heißt, es wechselt die Innentemperatur, die ist nicht stationär, und es wechselt die Außentemperatur. Und je nachdem, wie diese Zustände wechseln, ändern sich auch die Wärmeströme. Die können sich natürlich auch umkehren. Die kann ein Wärmestrom von innen nach außen, von außen nach innen. Und dann wird ja letztlich, spannend ist ja letztlich, wann ein Wärmezustand wo ankommt. Also wenn ich im Innenraum bin, bin ja ich letztlich daran interessiert, wann kommt ein äußerer Wärmezustand innen an. Um mich herinnen vor Überhitzung zu schützen, um mich herinnen vor Kälte zu schützen. Und da gibt es eben einerseits dieses Phänomen der Wärmeleitung, die aber durch die wechselnden instationären Zustände nicht stabil ist. Und es gibt die Wärmespeicherfähigkeit der Bauteile. Diese 90 cm Steinmauer in deinem Rücken hat natürlich extreme Wärmespeicherfähigkeit. Es hat natürlich, wenn jetzt im Sommer die Sonne an die Fassade scheint, dauert es sehr lange, bis dieser Zustand herinnen ankommt. Das heißt, verzögert. Und der Wert, der darüber wirklich eine Aussage trifft, ist die sogenannte Wärmediffusivität. Das ist der Quotient aus Wärmeleitfähigkeit und Wärmespeicherfähigkeit.
Das in deiner letzten Folge Simple Smart Bildung über das Spalier sprichst du auch, was das bedeutet für den Birnbaum, der genau an dieser Fassade in 5 bis 10 Zentimeter von dieser Wärmeabgabe profitiert.
Genau. Aber dieser U-Wert nimmt jetzt aus dieser Fourier-Gleichung einerseits die instationäre Wahrheit heraus und bildet einen quasi idealisierten stationären Zustand. Also bei U-Werten wird unterstellt, innen plus 20 Grad, außen minus 12 Grad. Das ist quasi die hypothetische Default-Annahme des U-Werts und nicht. Und dann ist natürlich auch bei dem U-Wert die Wärmespeicherfähigkeit heraus. Mhm. Das heißt, durch den U-Wert werden massereiche Baustoffe, gut wärmespeichernde Baustoffe wie Ziegel oder Holz systematisch benachteiligt, während leichte, schlecht wärmeleitende Baustoffe wie Mineralwolle, Styropor bevorzugt werden.
Aber ich meine, das weiß man doch jetzt mittlerweile, also nicht nur du und ich und Kollege Kain, gell? Ja, das ist doch jetzt auch bekannt, oder?
Glaube ich nicht. Na? Also ich glaube,
das weil ist… Weil es wird mit dem U-Wert immer schon, es wird mit dem U-Wert schon noch argumentiert, dass der praktisch bei Glas jetzt so gut ist wie andere Baustoffe auch.
Ja, und der U-Wert ist ja auch messbar bei Glas, wenn es die Fabrik verlässt, gut.
Oh, genau, aber was passiert jetzt in diesem Übergang zu Hause?
Es ist so. Also wir sprechen jetzt von diesen Mehrfachgläsern, von diesen sogenannten Thermogläsern oder Isoliergläsern. Da sind mehrere Glasscheiben, ursprünglich waren es 2, teilweise sind es jetzt schon 4, sind zu einer baulichen Einheit miteinander verbunden. Und da gibt es den sogenannten Randverbund. Also am Rand sind die Scheiben durch ein Kunststoff, Metall, Komposit und Klebstoff miteinander verbunden und im Scheibenzwischenraum befindet sich ein schlecht wärmeleitendes Gas, meistens ein Edelgas. Und durch diese Edelgasfüllung kannst du die Wärmeleitfähigkeit durch dieses mehrscheibige System reduzieren. Es ist aber so, der springende Punkt ist dieser Randverbund. Und wir kennen alle das Gesetz der Entropie, dass sich natürlich Zustände angleichen. Und irgendwann einmal wird dieser Sonderzustand Edelgasfüllung im Vergleich Raumatmosphäre, im Vergleich Außenatmosphäre ausgeglichen sein. Das heißt, diese Kunststoffe des Randverbunds verspröden und das Edelgas diffundiert aus, normale Atmosphäre diffundiert ein. Und dann ist natürlich diese ursprünglich reduzierte Wärmeleitfähigkeit nicht mehr gegeben. Und wir haben eine Reihe von solchen Thermoscheiben mit einem Lebensalter zwischen 20 und 35 Jahren mit dieser Methode gemessen und sind draufgekommen, der U-Wert, der ursprünglich bei damals 1,2, 1,5 Watt pro Quadratmeter Kelvin lag, der ist jetzt auf 2,5, 2,8, 3,1. Also diese drei Jahrzehnte alte Thermoscheiben haben keinen besseren U-Wert mehr als dieses historische Kastenfenster. Das ist natürlich jetzt eine Aussage, die können wir treffen auf 30 Jahre alte Scheiben, die wir gemessen haben. Wir können natürlich keine Prognose erstellen. Es werden die Hersteller sagen, unser Randverbund ist besser, aber wir wissen es nicht. Und
die Frage kann ich ja mitnehmen nach Weiherhammer, ich übermorgen dann dort in der Fabrik bin.
Und wie Lord Keynes so schön gesagt hat, Prognosen sind immer sehr schwierig, vor allen Dingen, wenn sie die Zukunft betreffen. Und wir wissen es nicht, wie sich das, also das heißt, auch diese vorgeblich thermischen Vorteile bestehen nur eine Zeit lang. Ja. Das heißt, wir haben einen Lebenszyklus, wir können sagen, über einen Lebenszyklus 30 Jahre betrachtet liegt, also wir haben da auch so eine Lifecycle Analysis gemacht, wo wir verglichen haben Holzkastenfenster und Kunststofffenster, Lebenszyklus 30 Jahre, was schneidet hier besser ab? Es ist sehr interessant, entscheidend ist der Heizungsmix.
Ja, aber es ist schon auch noch die Frage, was will ich eigentlich? Also in 3 Monaten im Sommer möchte ich, dass die Wärme draußen bleibt und den Rest des Jahres möchte ich, dass die Wärme reinkommt.
Ja. Da, es ist natürlich die Wärmeleitfähigkeit ist ja im Sommer wie im Winter gleich.
Ja, das ist eigentlich, aber das wird es bei der Ziegelwand nicht anders.
Aber du hast natürlich durch das Glas einen anderen Strahlungseintritt. Das heißt, der Strahlungsanteil, also vor allen Dingen die Infrarotstrahlung, der Glashauseffekt, der durch ein Fenster eintritt, ist natürlich ungleich stärker. Drum hast du ja dieses Phänomen der sommerlichen Überhitzung. Da geht es ja nicht darum, dass du die wärmere Luft, die draußen ist, nicht hereinlässt, sondern
der warme Fußboden, der durch die Sonne erhitzt wird.
Genau.
Aber ich meine, der Vorteil in den anderen 8 Monaten, ist der nicht auch von der Hand zu weisen, dass eben die Sonne gerade reinscheint durchs Glas?
Genau, das sind die sogenannten passiven Wärmegewinne.
Aber daher eigentlich mehr Glas?
Es ist letztlich eine Optimierungsrechnung.
Ah.
Sollte der Klimawandel tatsächlich so stattfinden wie prognostiziert, wird unser Thema immer stärker, sommerlicher Überhitzungsschutz wird wichtiger und winterlicher Wärmeschutz wird weniger bedeutend. Und darum gibt es ja, und das finde ich ja in den historischen Systemen so interessant, die saisonal adaptive Gebäudehülle. Man hat ja diese Doppelfenster, ich sage, hier in Hallstatt gibt es das nicht, weil wir haben kein Sonnenproblem in Hallstatt. Das ist einfach topologisch, so dass wir nicht allzu viel Sonne haben. Also, aber wäre das jetzt eine exponierte Südfassade, hätte ich natürlich für diese Fenster Jalousien. Und durch einen saisonalen Wechsel, und das war ja bei uns, also die Jalousiesysteme kommen im erste Hälfte 18. Jahrhundert, also ist ja auch ein Orientalismus, im Französischen heißt es ja auch die Persienne, beziehungsweise Jalousie heißt ja Eifersucht. Ist ja auch schön, wenn man durch diese Lamellen.
Ja, ja, rausschaut.
Waren sicher bis Anfang 20. Jahrhundert. Also es gibt Darstellungen wie ein Stock im Eisenplatz, da haben alle Häuser an den Fenstern hölzerne Jalousien außer der Stephansdom.
Und in Graz sieht man es auch heute. Also.
Ja, da heißen sie ja Fensterbalken. Also die Grazer nennen ja die Jalousien Fensterbalken und nicht Fensterläden. Jedenfalls durch diesen saisonalen Wechsel im Winter, wenn es um den Wärmeschutz geht, habe ich eine zweite gläserne Flügelebene, die den Wärmeaustritt reduziert, aber die Sonnenstrahlung, die passiven Wärmegewinne zulässt. Im Sommer, wo es um das Abwehren der Sonnenstrahlung geht, möglicherweise auch um das zu hohe Lichtangebot, hänge ich die Winterfenster aus, hänge außen die Jalousien ein, lagere, so wie die Winterreifen, so wie Sommer- und Winterreifen. Und das Schöne an diesen Jalousiensystemen des 19., also man kann ja diese Jalousiebrettchen mit mittlerer Technologie, mit einfachen Schiebestangen in beliebige Positionen rücken, wo ich mir dann genau die Lichtreflexe hole. Da stelle ich die Jalousiebrettchen so, dass wirklich das Licht hereinkommt. Oder dass auch ich hinausschauen kann. Oder im Orient die Mashrapra. Diese filigranen Strukturen, wo, wenn ich innen stehe, sehr schön hinausschauen kann, aber wenn man von außen hineinschauen möchte, sieht man nicht.
Ja, aber all das wäre ja kompatibel, dass man sagt, ja, eigentlich mehr Glas mit einer äußeren Abschattung im Sommer, ja. Würde nichts dagegen sprechen. Ja. Das wäre eine, weil die Wärme, also Wärme, Dämmung wäre, wenn das jetzt technologisch schon besser wäre, auch noch schon gerichtet. Aber
ist auch Stand der Technik. Außenliegender Sonnenstrahl. Aber also beim hochgelobten Neubau des Wiener Parlaments hat man den bestehenden äußeren, außenliegenden Sonnenschutz ersatzlos entfernt.
Okay, das ist nicht so, weil man eine Klimaanlage hat.
Genau. Mhm. Na, da hängt man an der Fernkälte, die...
Achso, das ist wurscht, die fährt da durch. Das ist wurscht. Ah, verstehe. Ja, klar, aber wir haben ja auch über menschliche Aspekte gesprochen.
Jetzt noch einmal zur Klimaanlage. Es ist so, auch wenn der Raum heruntergekühlt wird und die Lufttemperatur schon unangenehm...
Das ist jetzt Samstag, 12 Uhr, die Sirene.
Und diese Lufttemperatur schon unangenehm kühl ist und du durch eine große Fensterfläche entsprechend Infrarotstrahlung aufnimmst. Du kennst es aus dem Auto. Man stellt die Klimaanlage schon wirklich auf kalt und es ist trotzdem noch unangenehm heiß.
Aber wir haben ja draußen die Jalousien, so gesehen.
Wenn wir die Jalousien haben,
ist das alles gut.
Ja, es war jetzt nur noch eine
klar,
Replik bezüglich Parlament und Klima.
Ja, aber alle menschlichen Aspekte bleiben ja und auch das Licht, das hereinkommt, welche Art von Licht wird durchgelassen, Transmission, welche Wellenlängen fehlen und so weiter, das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Welche Auskragungen gibt es, Balkone, wie viel Licht kommt dann tatsächlich rein?
Ja. Und gibt es ja diese sehr, sehr schönen Beschattungssysteme, also wo man... Ich habe das auch einmal bei einer Planung gemacht, eine Dachauskragung. Also ich habe da wollte der Bauherr ein großes Südfenster. Ich habe gesagt, aber mit der Beschattung müssen wir etwas unternehmen. Und da habe ich quasi noch händisch geometrisch konstruiert, Standort des Gebäudes, Azimut der Sonne, wie weit muss das Dach auskragen, dass ich in der heißen Jahreszeit eine vollständige Beschattung der Fläche habe. Aber wenn im Winter die Sonne flach steht und ich will einen passiven Wärmegewinn, dass die Sonne, und das lässt sich lösen. Und dann hast du eben, wenn du es brauchst, die Beschattung und dann, wenn du es brauchst, die Besonnung.
Ich bin in Norwegen viel spazieren gegangen, so durch die Städte, Dörfer, und da sieht man halt schon viele Einfamilienhäuser mit sehr, sehr großen Fenstern zum Meer hinaus. Ich verstehe das schon. Also maximale Fläche, Helligkeit ist ein Thema in Skandinavien, rein mit allem, was Sonne bietet. Und Energie gibt's genug, dann heizt man halt mehr ein. Sie haben auch immer Lichter in den Fenstern stehen, die elektrisch betrieben werden. Sie lassen auch ihre Busse laufen, die irgendwie auf wen warten. Also wenn man keine Sorgen hat mit Energie, ist es so, scheint's, ist das Fenster wurscht, ja, groß und mächtig, ja.
Wir beide sind im Innviertel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgewachsen. Und ich glaube, auch du hast diese Neubauten gerade in den 1980ern erlebt, wo man südseitig ein riesiges sogenanntes Blumenfenster und das Verachten dieser alten Innviertelarchitektur, diese orgamigen Häuseln mit den kleinen Fenstern, das war natürlich, aber klar, das Einfamilienhaus ist letztlich der Minimundus der römischen Villa Rustica oder des Barockschlosses, das sich aus der Portico-Villa mit Eckrisaliten entwickelt hat. Das ist das Einfamilienhaus im Kleinen. Und wenn natürlich das große Fenster das Symbol der Mächtigen ist und ich dann auf einmal mir das auch leisten kann, rücke ich ja mit dem großen Fenster in eine andere Liga auf. Und der mit dem kleinen Fenster steht sozial unter mir.
Stichwort Wintergarten, der die Orangerie zum Einfamilienhaus bringt.
Genau so ist es.
Ich erinnere mich eben an auch diese großen Glasveranden, diese großen Schiebetüren vom Wohnzimmer hinaus auf die Veranda, die dann eh schattig ist. aber eben das war schon bemerkbar, eben wir haben in einem Haus gewohnt, eben 1913 gebaut mit kleineren Fenstern. Lärm ist schon auch ein Thema gewesen, weil der Verkehr immer mehr wurde. Das war dann schon, da wurden die Fenster ausgetauscht, wurde viel bezahlt, gefördert vom Land, glaube ich. Schallschutz, da ist ja auch jemand gekommen, hat das gemessen. Und das Mikroklima hat sich verschlechtert, finde ich. Ich habe so ein bisschen so Staubmilben und so weiter. Und es ist, glaube ich, ein bisschen feuchter worden oder klammer worden, ja, ist ja, alles ja, geworden. Ja, also ich finde, ich habe es, also Lebensqualität ist, weiß ich, aber dafür war es ruhiger. Und das war schon wichtig, aber weil der Verkehr mächtig ist.
Es lässt sich der Schallschutz auch mit historischen Doppelfenstern sehr gut in den Griff bekommen, wenn man für die Außenflügel entsprechend schwere Gläser verwendet. Mhm. Also das ist durchaus auch möglich, auch mit relativ kleinen Dichtungen. Also da lässt sich, lassen sich schon entsprechend aufrüsten. Aber natürlich, was passiert ist, Haus 1913 gebaut, ursprünglich dieses doch diffusionsoffene System der Kastenfenster, dann durch diese dichten Fenster mit zwei oder drei Dichtungsebenen, du bekommst ein anderes Raumklima. Und das finde ich auch das Spannende an diesen Kastenfenstern ist, das ist letztlich bauphysikalisch der schwächste Punkt. Das ist der Punkt, wo du den größten Wärmedurchgang hast und natürlich auch der Punkt, wo Kondensatbildung auftritt. Und beim Fenster kann ich es beobachten. Beim Fenster sehe ich, da ist Kondensatbildung. Mhm. Es läuft irgendetwas falsch. Aber die Kondensatbildung im Mauerwerk sehe ich nicht. Und genau so hat sich das Klima nach dem Fenstertausch verändert. Das ursprünglich schwächste Glied der Kette wurde erdüchtigt und die Dampfdiffusion findet dann natürlich woanders statt.
Und das ist nicht gut.
Das ist nicht gut, weil du hast Glaserdiagramm, irgendwo in der Wand den Taupunkt. Jetzt gibt es Warnsysteme, die in der Lage sind, dieses Kondensat durch Sorption nach außen zu bringen oder wieder zu verdampfen. Das sind dann diese porösen Systeme, wo natürlich die ganze Kapillarphysik, das war was Eigenes für die physikalische Sorier. Ich weiß nicht, ob du das schon mal mit wem gemacht hast, Kapillarphysik.
Nein, aber das ist ganz ein tolles Thema.
Ja. Ganz ein tolles Thema. Mhm. Und da muss aber die Wandkonstruktion nach außen diffusionsoffen sein.
Ja, ja.
Wenn du jetzt aber außen Styropor aufgeklebt hast, hast du natürlich auch außen eine diffusionshemmende Schicht und es durchfeuchtet natürlich die Wand.
Ich glaube, das ist bei uns in diesem Elternhaus 1913 mit Kalkfarbe draußen, also da ist alles, da ist wiederum safe. Okay. Jetzt haben wir schon wirklich einen wunderschönen Kreis gezogen. Ich bedanke mich mal schon für diese Aspekte, also und die sich auch wirklich aus deinem Wissen speichern und Erfahrungswissen, das das Erfahrungswissen auch. Ich muss jetzt aber noch zu deiner Glastür was fragen, weil in deinem Büro hast du den Stiegenaufgang in den Wohnbereich eine sehr große Glastür. Und als wir runtergegangen sind, hast du sehr freundlich im richtigen Moment gesagt, du hast vor dir eine Glastür und die ist sehr unscheinbar, glaube ich, hast du gesagt. Also das war sehr taktvoll im richtigen Moment. Jetzt setzt du also offenbar Glas auch wirklich hemmungslos in großer Fläche ein.
Ich habe eingangs gesagt, mein Weg, meine Gehirnwäsche durch ein Architekturstudium und bei meinem Haus bildet sich meine Veränderung ab. Du siehst hier auch noch Sichtbeton. Also ich habe mal geglaubt, Sichtbeton ist schön, aber so wie beim Muster 254 von Christoph Alexander, Dinge aus dem eigenen Leben. Ich sehe, ich war einmal so, auch das war ich und auch das ist Teil meiner Lebenswirklichkeit und es ist der Sichtbeton neben einem Eichenholzstöckelboden. Also es ist eine Pastiche aus meiner Entwicklung und bildet mich letztlich ab. Bei der Glastür, da gibt es aber noch eine andere Erklärung. Es war ursprünglich gar keine Tür, weil es war mir sehr wichtig, das Stiegenhaus ist ja aus dem Felsen gebrochen. Vielleicht dazu, das Haus hatte ursprünglich keine interne Vertikalerschließung, war nur über Außenstiegen die Geschosserschließung möglich. Ist natürlich im Winter nicht so angenehm. Also war die Idee bei dem Umbau, ein Stiegenhaus intern zu schaffen. Platz war nur Richtung Felsen. Es ist das aus dem Felsen gebrochen. Das gewonnene Steinmaterial habe ich dann für eine Stützmauer verarbeitet. Und dieses Stiegenhaus ist am Felsen und die einzige Möglichkeit der Belichtung sind Lichtkuppeln am Dach. Wobei auch zu Lichtkuppeln und Dachflächenfenstern hat mir ein Spenglermeister einen sehr weisen Rat erteilt. Der hat gesagt, jedes Dachflächenfenster, jede Lichtkuppel ist ein Loch im Dach mit entsprechenden Dichtigkeitsproblemen, die früher oder später auftreten werden.
Aber schönes Licht von oben.
Schönes Licht von oben und natürlich eine extrem hohe Lichtausbeute. Und jetzt kommt's. Es gibt ein paar wenige Wochen im Hochsommer, wo tatsächlich das Sonnenlicht mit einer Lichtnadel wie bei einem Meiertempel in mein Büro fällt. Und das war mir so wichtig, diese Lichtnadel zu haben, dass ich hier zum Stiegenhaus keine Tür wollte. Andererseits ist es aber durch den, es gibt Zugerscheinungen, sagen wir so. Und dieser unangenehme Luftzug war dann beim Sitzen bei der Büroarbeit so unangenehm, dass ich das Problem, ich wollte einerseits die Lichtnadel sehen, wenn sie da ist, weil das, da braucht man, da wird es auf einmal im Raum so hell, dass man auch, wenn man vor dem Computer sitzt und was schreibt, man sieht es und freut sich drüber. Und daher war der Kompromiss diese Nurglastür, die einerseits die Zugluft abhält, andererseits das Licht durchlässt, aber um den Preis, dass meine Besucher, die das nicht wissen, natürlich in diese Glastür hineinlaufen und ich eigentlich das schon automatisiert habe, wenn ein Besucher sich zu dieser Glastür hinbewegt, dass ich dann meinen Warnhinweis abgebe.
Ja, aber es war auch eine Möglichkeit, für dich deine Umsicht zu zeigen. Und das ist bei mir äußerst wohl angekommen. Also da sorgt sich der Gastgeber um mich und das ist mehr wert, wie wenn alles perfekt wäre und du müsstest gar nichts sagen.
Also ich bin wie beim Herrn Karl, der Herr Tennenbaum, an sich ein netter Mensch.
Genau. Du schaust nicht, wie die Leute reagieren, wenn sie dagegen batzen. Na, sehr schön. Stichwort Nachhaltigkeit wollte ich dich schon auch noch fragen. Also vom Energiekreislauf, Kohlenstoffdioxid, Klimawandel, Glas, ist da was oben aufsteht, dass, ich meine, Recycling von Baustoffen ist bei Glas schwierig, wenn das so verklebt ist. Alles, was man mit Mühe verklebt, geht nur mit Mühe auseinander. Weiß man da was, wie die Werte, wie Glas abschneidet? Soll man sich da dann doch wieder von der Seite herausschleichen aus dieser Glasära?
Ja, es war von Alters her die Glasherstellung eine sehr energieintensive Angelegenheit. Darum sind ja die traditionellen Glashütten in großen Wäldern angelegt. Also wir haben im Schwarzwald, in der Oberpfalz. Also dort, wo es viel Holz gibt, das man zu Holz, Kohle verarbeiten kann, dort gab es auch die entsprechenden Rohstoffe, Quarzsand, auch Potasche. Also auch die Potasche wurde ja von einem eigenen Betrieb, den Aschenbrennern. Also es gab ja wirklich den Beruf, Holz zu reiner Asche zu brennen, um eben die Potasche für die Glasproduktion zur Verfügung zu haben. In Klammer gesagt, die Salzproduktion in Hallstatt wurde ja auch bis in die 1880er Jahre durch Holzfeuerung betrieben und diese Riesenmengen an Asche, die bei den Salzhutpfannen anfielen, die wurden als Industrierohstoff ebenfalls dran abwärts transportiert. Also auch die wurden zur Seifenproduktion, also zur Laugenproduktion, aber auch zur Glasproduktion verwendet. Also da gab es früher schon Kreisläufe, es war früher schon sehr, sehr energieintensiv. Ja, Glas ist intensiv. Es ist auch natürlich die Fragestellung bei den Glasverpackungen, aber das ist ein anderes Thema. Es ist beim Glas einerseits, was wir da in dieser Lifecycle Analysis gemacht haben, das historische Glas, das Nichtverbundglas, die Glasscheiben, diese einfachen Gläser lassen sich leicht recyceln. Wenn natürlich so hochgezüchtete Gläser vorliegen, die dann auch noch entsprechend gehärtet werden, die teilweise ja auch mit Kunststofffolie, also mehr Einscheibensicherheitsverbundgläser entstehen ja so, dass mehrere Glasscheiben mit Hilfe von Kunststofffolien zu Verbundstoffen zusammengefügt werden, die kaum mehr lösbar sind. Und auch, du weißt, beim Glastrennen gibt es ja diesen Glascontainer für das Verpackungsglas und das Flachglas kann ja nicht mehr, ist anders zu recyceln.
Hausmüll heißt es immer.
Ja, und das ist natürlich, und wenn man dann die Lebenszyklen anschaut, diese Fenster, wo wir jetzt durchschauen, da sind die Glasscheiben 19. Jahrhundert oder wie du erzählt hast, vielleicht sind bei deinem Elternhaus, ich habe auch überlegt, 1913, vielleicht wurden hier vom Glaserer Gläser zweitverwendet. Vielleicht wurden da gar keine neuen Scheiben eingebaut, weil 1913 standen eigentlich schon Zuggläser zur Verfügung, wo diese Einschlüsse kaum mehr vorhanden
waren. Ich meine, vielleicht sind die Einschlüsse eine Täuschung, dass es vielleicht eher diese Bläschen sind, Luftbläschen.
Ja, Luftbläschen, also solche, Wellen,
ja,
aber das
schliert,
ja. Das deutet auf okay. Zylinderglas hin.
Ah, okay. Mhm.
Und diese Gläser sind auch leichter zu recyceln und vor allen Dingen der Lebenszyklus der Fenster ist länger. Mhm. Ich habe da, wie gesagt, Glasscheiben 18. Jahrhundert. Mhm. Oder in Kirchen haben wir oft noch mittelalterliche Glasscheiben. Also das heißt, es kann...
Vielleicht auch von der Menge her ist es ja weniger. Eine Glasscheibe ist wenig Baumaterial, weil sie dünn ist. Also zweidimensional quasi.
Sie ist dünn, aber sie hat einen im Regelfall kürzeren Lebenszyklus, denn wenn noch 30 Jahren die Edelgasfüllung ausdiffundiert ist, hat sie keinen Wärmedämmeffekt mehr und du musst quasi auch hier wieder tauschen. Dann haben wir die ganzen Thematiken der aufgedampften Metallschichten. Also bei diesen modernen Gläsern werden ja sogenannte Lambda-Viertelschichten, also in einem Viertel der Lichtwellenlänge aufgedampft, um ganz bestimmte Wellen durch Interferenzerscheinungen auszufiltern oder zu reflektieren. Du hast also hochkomplexe Materialkomposite, die nur mehr unter größten Schwierigkeiten recycelbar sind, dann müsste man natürlich in die Rechnung hineinstellen, wie viel Energie spare ich ein. Aber die LCA haben wir nicht gemacht. Also quasi. Und da wäre es natürlich sehr, sehr spannend, das zu untersuchen. Aber ich wage zu behaupten, wenn die Glasindustrie so eine Untersuchung in Auftrag. Es ist ja spannend, dass bei den meisten wissenschaftlichen Studien etwa, da haben wir über 80%, das herauskommt, was der Auftraggeber gern wissen möchte.
Oder es kommt immer alles raus, die Frage, ob es veröffentlicht wird, also ob es zugänglich ist.
Und das Zweite.
Gut, bei einer Universität muss es veröffentlicht werden, ja. Aber.
Und das Zweite. Das war für mich ganz ein großer Lerneffekt bei dieser LCA, ist
Lifecycle Analysis.
Also wo setze ich die Systemgrenzen? Wir haben zum Beispiel beim Fenster, um eine Vergleichbarkeit mit Industriefenstern herstellen zu können, wo wir ja die Daten, die werden veröffentlicht, wo ich davon ausgehe, die sind hoffentlich korrekt. Da ist natürlich die Systemgrenze die Außenkante des Fensterstocks, weil ja das Fenster als System. Hier ist natürlich das System Fensterwand. Ein ganz entscheidender Parameter ist der Wandanschluss des Fensters. Denn je tiefer das Fenster ist, je tiefer der Kasten ist, desto weiter gehen auch die Isothermen beim Wandanschluss auseinander und desto geringer ist der Wärmefluss. Wenn du jetzt ein sehr dünnes, seichtes, modernes Fenster hast, sind die Isothermen im Anschlussbereich ganz dicht gedrängt. Und da sind in dem Bereich natürlich hohe Wärmedurchgänge. Also wo setze ich die Systemgrenze? Du kannst das Ergebnis von Lebenszyklusanalysen durch eine gezielte Wahl der Systemgrenzen natürlich stark beeinflussen. Mhm. Und da wäre es natürlich im Vorfeld in der Diskussion, wie weit, und natürlich, wenn du die Systemgrenzen unendlich weit setzt, ist es nicht mehr zu da rechnen. Also es ist dieses Abwägen, enge Systemgrenzen, größere Unschärfe, weitere Systemgrenzen, größere Schärfe, aber verschwimmen in der Unendlichkeit. Mhm. Aber bei so einer Glasbetrachtung denke, müsste innerhalb der Systemgrenzen sein, die ganze Energie über den Lebenszyklus schauen, ist Cradle to Cradle möglich, ist Cradle to Grave. Wie schauen die Entsorgungskosten aus? Dann, wie viel Energie kann ich durch die Verwendung einsparen? Rechne aber ein, wie viel ist der Wärmeverlust durch das Ausdiffundieren der Edelgasfüllung? Natürlich, wie diffundiert es aus? Ist es ein linearer Prozess? Oder ist es ein logarithmischer Prozess? Ich müsste quasi das Fenster messtechnisch laufend verfolgen, um seine wirkliche thermische Performance. Man kann es natürlich linear idealisieren, aber stimmt das? Mhm. Dann, wie viel sind die passiven Wärmegewinne? An welchem Standort findet das statt? Wo bin ich auf der Welt? Ja. Wenn man das jetzt zum Beispiel auf ganz ein anderes Thema, das passt jetzt vielleicht da gar nicht rein, so auf den ersten Blick gefragt, wo ist Sonnenenergie sinnvoll? Solar, wo ist Photovoltaik sinnvoll? Würde ich spontan sagen, zwischen Wendekreis des Krebses und Wendekreis des Steinbocks, weil da gibt es nur ein 24-Stunden-Speicherproblem und das ist lösbar. In Regionen mit saisonaler Speicherthematik, weiß ich es nicht. Mhm. Und das heißt, wo ist die Glasscheibe, an welchem Standort der Welt, welchem Klima ist es ausgesetzt? Wie entwickelt sich das Klima zusätzlich? Wie verschiebt sich Wärmeschutz gegen Sonnenschutz? Und das sind so unglaublich viele Parameter, so viele Möglichkeiten, Systemgrenzen so oder so zu setzen, dass ich vermute, dass es keine valide Aussage zu deiner Frage gibt.
Dass man also rauskriegt, was man möchte, was man ahnt, was man befürchtet, je nachdem, wie man es formuliert. Ja. Fritz, zusammenfassend, wenn wir noch einmal zum Titel kommen, in Summe der Zauber flachen Glases, wie ist das für dich?
Mir ist ein Satz eingefallen. Der geht irgendwie so: Im Glanz des Spiegels bringst du dich selbst mit dem Nichts in Verbindung.
Und das bedeutet in der Interpretation, wenn ich den Poeten schon vor mir habe.
Ich weiß jetzt nicht, vielleicht weiß irgendein Hörer. Nein, denn durch die Reinigkeit des Glases bringst du dich selbst mit dem Nichts in Verbindung. Schau mal dann, Frau Madame Krock, Zitat, von wem das ist.
Ja.
Aber ich, es ist wirklich, ich rekursiere noch einmal drauf, dieses Auge der Landschaft. Der Zauber des flachen Glases ist seine Andersartigkeit. Es ist durchsichtig und dennoch geschlossen. Es ist nicht vorhanden und dennoch da.
Danke. Friedrich Ida, Schöpfer und Gestalter und Produzent von Simple Smart Building, und du veröffentlichst jede Woche am Freitag um 8 Uhr.
Lothar Bodingbauer, der Mensch, der mir die Podcasterei gelehrt hat, wofür ich dir täglich dankbar bin.
Ich kenne keinen, der das so fantastisch umsetzt wie du.
Danke.
Danke für das Gespräch und ich freue mich, dass ich dann dieses Gespräch in die Mitte nehmen kann, nämlich zwischen Jens Schneider, der so von der technischen Seite das Glas bespricht, du jetzt von der bauhistorischen, bautechnischen, ästhetischen, architektonischen und die Wirkung auf den Menschen Seite. Und die Produktion dann die Klammer schließt, wie man das flache Glas nämlich herstellt, mit dem Herrn Dr. Leitl aus Weiherhammer. Und er hat gesagt, er zeigt mir auch diese Float-Glas-Anlage oder das, was man davon zeigen kann, weil es ist doch ein bisschen was noch geheim, sagt er. Und vieles ist zugebaut, dass man eh nichts sieht. Aber ich fahre hin und bin sehr gespannt.
Super.
Und das war die physikalische Soiree. 258, glaube ich, habe ich gesagt. Ja, Lothar Bodingwerfer verabschiedet sich.